HR Info. Politik.
Mit Claudia Wehrle. Der Handelsstreit zwischen China und den USA eskaliert. Ein Unternehmen gerät dabei zunehmend zwischen die Fronten und das ist Huawei. Der Smartphone-Hersteller wird von den Amerikanern auf eine schwarze Liste gesetzt, bekommt Lizenzen entzogen mit weitreichenden Folgen. Wir fragen nach, warum gerade Huawei? Mit welchen Strategien will sich der Konzern gegen die Sanktionen wehren? Und vor allem aber, was steckt eigentlich hinter diesen Maßnahmen? Und da sind wir ganz schnell auf der ganz großen politischen Bühne.
Meine Frau hat gerade ein Huawei-Handy gekauft, weil die Technik so gut ist. Leica-Optik drin, fand sie klasse, tolle Fotos. Und die hat natürlich Sorge, wird ihr Betriebssystem noch aktualisiert? Zukünftig wird man sich fragen, kann ich amerikanischer Open-Source-Mentalität noch vertrauen? Kann ich auf die Stabilität der Lieferbeziehung vertrauen? Oder kann das morgen weg sein?
Soweit Hendrik Leber. Er ist Fondsmanager und geschäftsführender Gesellschafter bei Arcatis. Ja, die Fragen, die er sich stellt, die beschäftigen wirklich viele, denn Huawei ist zumindest bei uns hierzulande ein sehr beliebtes Handy. Viele Telekom-Anbieter werben damit. Aber bevor wir uns diesen Konzern etwas genauer anschauen, bevor wir der Frage nachgehen, warum ausgerechnet Huawei zwischen die Fronten geraten ist, da lassen Sie uns noch einen Blick auf die äußeren Rahmenbedingungen werfen. Und das möchte ich mit Professor Rolf Langhammer tun vom Kieler Institut für Weltwirtschaft. Professor Langhammer beschäftigt sich seit vielen, vielen Jahren mit den globalen Wirtschaftsbeziehungen. Ja, der Streit zwischen den USA und China spitzt sich immer weiter zu. Zunächst waren es nur einzelne Produkte, die mit Zöllen belegt worden sind. Bald schon sind konkret einzelne Unternehmen mit Sanktionen belegt worden. Huawei ist da nur ein Beispiel. Auch Rohstoffe werden mittlerweile als Waffe eingesetzt. Herr Langhammer, wenn wir uns zunächst die amerikanische Seite anschauen, warum macht der amerikanische Präsident so viel Druck?
Präsident Trump hat seinen Wählern versprochen, Amerika wieder an die erste Stelle zu rücken. Und da trifft er auf Wähler im sogenannten Rostgürtel, die in den letzten Jahrzehnten sehr viele Arbeitsplätze verloren haben an chinesische Produzenten. Das ist empirisch nachgewiesen. Das heißt also, wir haben ein Umfeld, in dem Präsident Trump mit dem Finger auf chinesische Anbieter zeigen kann und sagen, die waren verantwortlich dafür, dass ihr Arbeitsplätze verloren habt. Ihr habt zwar gute Produkte bekommen, das erwähnt er nicht, aber das wissen an sich die amerikanischen Konsumenten auch. Aber es ging zuletzt um Arbeitsplätze und diese Arbeitsplätze sind eben nicht ersetzt worden durch, sagen wir mal, einen vorausschauenden Strukturwandel mit Unterstützung seitens des Staates. Die Wähler sind alleingelassen worden und deswegen hat Präsident Trump da seine treue Wählerschaft, indem er die Chinesen anklagt.
Warum ist das genau zum jetzigen Zeitpunkt so hochgekocht?
Das könnte politische Gründe haben, denn im nächsten Jahr steht ja seine Wiederwahl an. Es könnte aber auch natürlich mittelfristige Gründe haben. China hat ja eine sehr weitreichende Industriestrategie aufgebaut, die sich im Wesentlichen wieder auf den Industriesektor stürzt und nicht auf die Dienstleistungen, in denen die Amerikaner stark sind. Hier befürchtet also Trump und befürchten auch Teil der amerikanischen Regierung, dass auch Reste des amerikanischen Industriesektors, beispielsweise die Stahlindustrie oder die Automobilindustrie, nicht mehr vor chinesischer Konkurrenz geschützt sind.
Also wirklich Amerika wirtschaftlich gesehen nicht mehr die Nummer eins sein könnte, wie in vielen Bereichen bislang.
Jedenfalls in den traditionellen Bereichen, die Präsident Trump auf seinem Kompass hat. Und das sind eben die Industriearbeitsplätze, worauf er überhaupt nicht Bezug nimmt. Das sind die Arbeitsplätze in der Dienstleistungsbranche, in der Amerika führend ist, auch noch in der digitalen Dienstleistungsbranche. Aber das interessiert ihn nicht. Das interessiert auch nicht so sehr die Wähler, weil das natürlich ganz andere Wählergruppen sind. Ihn interessieren die Wähler, die in der traditionellen verarbeitenden Industrie Arbeitsplätze verloren haben und Gefahr laufen, durch weitere Konkurrenz aus der chinesischen Industrie auch ihre Arbeitsplätze auch da einzubüßen.
Die Chinesen waren lange Zeit sowas wie die Werkbank der Welt, wollen aber jetzt ganz vorne mit dabei sein. Wie weit sind Sie denn damit gekommen?
Da sind sie schon recht weit. Sie sind ja ein sehr teurer Standort geworden. Also sie sind nicht mehr die billige Werkbank, das sind eher die Nachbarstaaten in Südostasien. Vielleicht auch in Zukunft afrikanische Staaten mithilfe chinesischer Investitionen. Aber sie sind im Bereich der Dienstleistungsbranche noch weit zurück. Sie sind aber sehr, sehr stark in der sogenannten Prozessinnovation. Das heißt, das, was sie jetzt schon tun im Industriegütersektor, das machen sie sehr effizient mithilfe von Robotern, mithilfe digitaler Technologien. Beispielsweise sind sie sehr, sehr stark in digitalen Zahlungssystemen. Wer immer in China war, weiß, dass er im Grunde genommen kein Bargeld braucht. Alles läuft per Handy und per App. Da sind sie sehr fortgeschritten. Sie haben eine Vielzahl von Patenten in der Digitalindustrie. Und das ist genau das, was die USA natürlich fürchten, dass sie in der Digitalwirtschaft von China unter Umständen abgehängt werden.
Warum wird dieser Kampf um die Vorherrschaft ausgerechnet auf dem Feld der Wirtschaft ausgetragen?
Im Bereich der Politik wäre man sehr schnell an einem sehr sensiblen Feld, nämlich natürlich in der Sicherheits- und in der Verteidigungspolitik. Da will keiner dran rühren. Die Konflikte um Taiwan, um das Südchinesische Meer, die schwelen und die stehen jedermann vor Augen. Man weiß auch, dass die chinesische Marine jetzt in fernen Gewässern operiert, sich Stützpunkte beispielsweise in Djibouti, in Ostafrika sichert. Das ist aber viel zu heikel und viel zu riskant, sozusagen diesen Krieg da zu führen. Ich glaube auch, dass Trump gar keinen Krieg in dem Sinne führen kann. Er ist ein Handelskrieger. Er will Deals machen. Er will Verträge abschließen, die zu seinen Gunsten sind. Und wenn diese Verträge auch dazu führen, dass unter Umständen amerikanische Konsumenten verlieren durch die Zollerhöhungen, dann ist es ihm egal und offensichtlich auch den Wählern, solange die andere Seite noch mehr verliert. Das ist eine sehr eigenartige Sichtweise. Aber so denkt er.
Lange Zeit haben die Chinesen diese Auseinandersetzungen heruntergespielt, zumindest von offizieller Seite. Mittlerweile sind auch recht kämpferische Worte aus China zu hören, beispielsweise im chinesischen Staatsfernsehen. Moderator Kang Ru zur aktuellen Lage.
China möchte diesen Kampf nicht, aber wir fürchten uns nicht davor. Wir haben den USA bereits klargemacht, wenn ihr verhandeln wollt, unsere Tür steht offen. Wenn ihr aber kämpfen wollt, dann kämpfen wir bis zum Ende.
Rolf Langhammer vom Kieler Institut für Weltwirtschaft. Wie dramatisch ist die Lage?
Ich würde sie jetzt noch nicht so dramatisieren, weil die Chinesen auf Zeit spielen und versuchen natürlich auch ihr Gesicht zu wahren. Das ist auch natürlich ihrer Historie geschuldet. Sie weisen immer darauf hin, dass sie eine friedliche Nation gewesen sind und dass andere Länder und Nationen im 19. und auch im 20. Jahrhundert, im frühen 20. Jahrhundert sie kolonisiert haben. Das soll jetzt vorbei sein. Sie sind sehr stolz auf ihre wirtschaftlichen Erfolge. Das können sie auch sein, auch wenn sie mit Mitteln erreicht worden sind, die nicht demokratischer Natur sind. Gesichtsverlust, wie gesagt, ist ganz wichtig für sie. Deswegen werden sie nicht auf die Knie gehen. Sie werden alles tun, um den Konflikt hinauszuzögern. Sie werden Zugeständnisse machen in Bereichen, wo es ihnen nicht so wehtut. Also sie können sehr leicht Importe erhöhen aus den USA im landwirtschaftlichen Bereich. Sie können auch ihre Exporte drosseln, wenn sie dann andere Märkte finden. Aber wie gesagt, das ist ja nur der vordergründige Konflikt. Dahinter geht es ja um viel mehr. Und ich glaube, diesen Konflikt werden sie nicht ausweichen wollen und der wird uns eine Zeit lang noch begleiten.
Es geht um viel mehr, ganz kurz, um was?
Es geht um die digitale Vorherrschaft. Es geht um Technologien, die die Chinesen noch nicht haben, also beispielsweise eben im Betriebssystem. Sie hängen noch an den Android- und Betriebssystemen. Sie sind in der Chipherstellung noch von den USA abhängig. Das alles werden sie versuchen zu kompensieren mit eigenen Mitteln. Sie werden da sehr viel Geld hineinstecken. Und sie werden versuchen, sozusagen die Welt zu teilen in eine, sagen wir mal, pro-chinesische Technologiewelt und eine nicht pro-chinesische Technologiewelt. Diese Teilung ist unter Umständen ökonomisch sinnlos und auch sehr ineffizient, aber die Chinesen sind bereit, diesen Weg zu gehen.
Da schauen wir uns doch diese Technologiewelt ein bisschen genauer an. Huawei ist zwischen die Fronten geraten. Was ist das für ein Unternehmen? Von außen, da wirkt die Firma ja zumindest sehr intransparent und Steffen Wurzel hat sich den Konzern mal ein bisschen genauer angeschaut.
Der Konzern mit seinen rund 180.000 Mitarbeitern ist enorm wichtig für China. Die Firma ist nach Samsung der zweitgrößte Smartphone-Hersteller der Welt, außerdem der größte Produzent von Netzwerkbauteilen. Das Besondere ist, Huawei ist ein privates Unternehmen, im Gegensatz zu vielen anderen wichtigen chinesischen Konzernen.
Huawei is a private company. I don't believe the accusations made against it that it's secretly state-owned. That's not true.
An den Anschuldigungen, das Unternehmen gehöre in Wirklichkeit dem Staat, sei nichts dran, sagt Douglas Fuller. Er hat vor 2 Jahren mit Paper Tigers Hidden Dragons ein Buch über Chinas aufstrebende Technologiefirmen geschrieben.
On the other hand, in the Chinese context, it's very difficult.
Betrachtet man das Ganze aber im chinesischen Kontext, sieht das schon wieder ganz anders aus. Denn in China ist es sehr schwierig für Unternehmen, dem Staat einfach Nein zu sagen, wenn dieser wirklich etwas verlangt. Diese Tatsache eröffnet zumindest theoretisch die Möglichkeit, dass es Hintertürchen gibt. Richard Yu, der Chef der Handysparte von Huawei, weist diesen Vorwurf strikt zurück. So eine angebliche Aufforderung der chinesischen Behörden habe man in der 30-jährigen Firmengeschichte von Huawei nicht ein einziges Mal erhalten.
For the last 30 years, from the day Huawei was set up to today, we never received any request on this, definitely.
Markus Pfalzkraft darf ich jetzt in Shanghai begrüßen. Er ist ARD-Korrespondent in China. Herr Pfalzkraft, welche Bedeutung hat Huawei denn in China? Ist das ein Unternehmen von vielen? Wie müssen wir uns das vorstellen?
Es ist eben der zweitgrößte Handyhersteller der Welt, größer als Apple. Es verkauft also mehr Handys als die US-amerikanische Konkurrenz. Und als Netzausrüster spielt es auch eine sehr, sehr große Rolle. Und da wird vielleicht auch eine Art digitales Wettrennen in der Zukunft entschieden. Huawei ist zwar privat, aber ist nicht börsennotiert. Es ist nicht ganz klar, wer dahinter steckt. Vielleicht doch die Regierung. Aber selbst wenn nicht, Huawei ist mindestens subventioniert durch die chinesische Regierung. Deshalb hat es auch Preise, die sehr wettbewerbsfähig sind, gerade im Smartphone-Sektor. Aber es ist nicht der einzige große Player auf dem Handymarkt und bei den Netzausrüstungstechnologien. Es gibt andere wie zum Beispiel ZTE. Das ist eine Firma, die zwar staatlich kontrolliert ist, aber wie ein Privatunternehmen geführt wird. Das ist so ein bisschen einer dieser Widersprüche, denen man in China oft begegnet. Ist im Gegensatz zu Huawei börsennotiert und beide sitzen in Shenzhen im Süden Chinas in der Nähe von Hongkong, was so ein bisschen das Silicon Valley Chinas ist.
Was ist denn dran an den Vorwürfen, die Technik könnte benutzt werden, um Spionage zu betreiben?
Ja, das ist die große Frage. Es gibt bislang eigentlich keine Belege dafür. Es gibt Experten, die sagen, Huawei ist noch nie der Spionage überführt worden, während es bei US-Firmen dagegen nachgewiesenermaßen Hintertüren in Software schon gegeben hat. Aber es ist natürlich theoretisch möglich und es ist sehr wahrscheinlich, dass die chinesische Regierung, die gerne wirtschaftlichen Druck auf ihre Partner ausübt, das auch hier tun könnte. Und wenn es um Hintertüren geht, da gibt es auch Experten, die sagen, das ist überhaupt nicht der Punkt. Es gibt ja die Vordertür, durch die die chinesische Regierung ohnehin durchmarschieren kann. Wenn ein Unternehmen, mit dem sie verbandelt ist, Technologie an andere liefert, die zum Beispiel gewartet werden muss, dann hat sie ohnehin den Durchgriff, wenn sie das möchte, teilweise auch bis hinein in sensible Bereiche.
Warum ist gerade Huawei zwischen die Fronten geraten? Warum haben die Amerikaner gerade dieses Unternehmen auf die schwarze Liste gesetzt?
Die Firma könnte eben ein Hebel sein, um Druck auf andere Länder auszuüben, gerade jetzt auch in Handelsstreitigkeiten, auch wenn das noch nicht passiert ist. Und da geht es eben auch um Netzwerke, da geht es um das Internet der Dinge und da ist den Amerikanern eben ein Dorn im Auge, dass hier die Chinesen möglicherweise vorne liegen werden.
Was bedeutet das nun, wenn das Unternehmen auf dieser schwarzen Liste steht? Welche Konsequenzen hat das?
Das bedeutet, dass US-Unternehmen nicht mehr mit ihm Handel betreiben dürfen. Das spürt man zum Beispiel jetzt schon daran, dass das bisherige Android-Betriebssystem auf Huawei-Handys zwar weiterhin funktionieren wird, aber möglicherweise werden westliche Nutzerinnen und Nutzer sich darauf einstellen müssen, dass sie die gewohnten Apps nicht mehr darauf laden können. Das könnte natürlich große Nachteile für Huawei auf westlichen Märkten mit sich bringen.
Was macht der Konzern? Will der Konzern wirklich unabhängiger werden? Sagt er, gut, wenn es diese Streitigkeiten mit den Amerikanern gibt, dann machen wir unser eigenes Ding in China?
Ja, in der chinesischen Wirtschaft, auch vor allem in den Bereichen, die staatlich gelenkt werden, da gibt es vielleicht inzwischen so ein bisschen das Gefühl, wir brauchen die Amerikaner ja gar nicht mehr. Huawei ist eben größer als die amerikanischen Netzausrüster, als die amerikanischen Mobilfunkanbieter. Und aus chinesischer Sicht spielt die Musik eben längst woanders. Und da möchte China eben führend werden. Und es ist auch auf einem ganz guten Weg dorthin.
Wo spielt die Musik?
Auf jeden Fall auf den Mobilfunkmärkten. Die Musik spielt bei der Infrastruktur. Da geht es darum, dass jetzt die Lizenzen für 5G, also für das noch schnellere Internet, vergeben werden, die zum Beispiel dafür benötigt werden, wenn in Zukunft Häuser oder Autos miteinander kommunizieren oder Produktionsstraßen miteinander kommunizieren können, das autonome Fahren wird ein Thema sein oder auch künstliche Intelligenz. Da braucht man 5G-Netze statt der bisherigen 4G-Netze und darum wird es gehen.
in China größer, bedeutender werden, in Asien größer, bedeutender werden. Das ist das eine. Huawei geht aber noch einen ganz anderen Weg, blickt nach Afrika. Da ist nun ein Grundsatzabkommen mit der Afrikanischen Union verlängert worden. Um was genau geht es da?
Ja, es ist ein Grundsatzabkommen in dem Bereich 5G verhandelt worden. Es geht aber auch um Cloud-Dienste und es geht um künstliche Intelligenz. Da ist in Aussicht, dass die Afrikanische Union mit Huawei zusammenarbeiten wird. Und das ist einer der Zukunftsmärkte, wo China auf jeden Fall jetzt schon sicher gehen will, dass es da in Zukunft vorne mit dabei ist.
Welche Bedeutung, Herr Langhammer, hat denn Afrika für die Chinesen?
Eine sehr wichtige, denn es ist eine sehr junge Nation. Nirgendwo auf der Welt ist das Bevölkerungswachstum größer. Bei aller Armut in Afrika, die ja erschreckend noch ist, gibt es doch schon eine kaufkräftige Mittelschicht. Diese kaufkräftige Mittelschicht ist sicherlich im Interesse von Huawei und anderen ganz, ganz wichtig. China investiert nicht nur in der Digitalwirtschaft, sondern investiert natürlich auch in der Rohstofferschließung, investiert vor allen Dingen aber auch in dem verarbeitenden Sektor, Textilunternehmen beispielsweise in Äthiopien. Dadurch baut es Kaufkraft auf und sichert sich damit die Märkte unter Umständen für ihre anspruchsvolleren Produkte, unter anderem für Smartphones. Da ist Huawei Nummer 4 auf dem afrikanischen Markt, aber sie hangen alle natürlich vom Android-Betriebssystem ab. Und deswegen stellt sich in Afrika natürlich auch die Frage, wie sieht es aus, wenn Huawei in Zukunft von den Updates des Betriebssystems abgeschottet wird und sollen wir weiterhin deswegen chinesische Smartphones kaufen? Das ist eine ganz wichtige Frage, aber Huawei hat einen großen Vorsprung schon bereits in Afrika, beispielsweise dadurch, dass sie das 4G-Netz aufgebaut haben und auch im 5G-Netz im Grunde genommen in guten Verhandlungen sind mit afrikanischen Regierungen.
Wie präsent sind denn die Chinesen in Afrika? Also welche Bedeutung haben die da?
Sie sind sehr präsent in den letzten Jahren geworden. Das liegt natürlich auch daran, dass die traditionellen Investoren, auch die traditionellen Geber in Afrika, im Grunde genommen Afrika teilweise aufgegeben haben. Zum Beispiel hat man eben von Seiten der westlichen Geber immer wieder davor zurückgescheut, in große Infrastrukturprojekte zu investieren. Natürlich hat man auch bei der westlichen Gebernation immer Wert auf gutes Regierungshandeln gelegt, also möglichst demokratische und nicht korrupte Regierung. Das ist in Afrika ein großes Problem. Da sind die Chinesen sehr viel, sagen wir es mal, übertragen toleranter. Das heißt, sie kooperieren gerade mit alten Führern. Afrika ist hier gekennzeichnet durch alte Führer und eine sehr junge Bevölkerung, etwas sehr Eigentümliches. Und diese alten Führer sind mit Korruptionspraktiken sehr gut vertraut. Es ist nachgewiesen, dass afrikanische Führer vor allen Dingen chinesisches Geld dafür einsetzen, um in den Regionen, in denen sie ihre politische Gefolgschaft haben, zu investieren und sich damit diese Gefolgschaft auch zu sichern und vor allen Dingen auch in ihren eigenen Ethnien zu investieren, das heißt, sie besonders zu bevorzugen. Da schauen die Chinesen zu und lassen das mit sich geschehen. Das heißt, sie stellen sich im Dienst dieser alten Führer und sichern sich dadurch natürlich auch den Zugang zu sehr lukrativen Projekten.
Auch zu Rohstoffen?
Auch zu Rohstoffen. Auch da nehmen sie in Kauf, dass diese Rohstoffinvestitionen unter Umständen durch politische Umstürze oder durch politische Unruhen ganz allgemein entwertet werden. Wir denken da nur an Südsudan oder vielleicht auch andere Länder. Sie haben die Eigenart, die Chinesen unbedingt diese Rohstoffquellen auch besitzen zu wollen, auch kontrollieren zu wollen, anders als beispielsweise Deutschland, das ja in dem Sinne keine eigene Rohstoffpolitik hat. Dafür nehmen sie auch in Kauf, dass sie vielleicht den Rohstoff jetzt zu teuren Preisen in Zukunft einkaufen, während sie jetzt schon in Vorleistung treten, indem sie die Infrastruktur aufbauen. Es ist also für sie auch ein gewisses Risiko, aber es ist ihnen egal. Sie haben diese Strategie, dass sie die Rohstoffquellen kontrollieren wollen und sie sich mit langfristigen Lieferkontrakten sichern wollen. Und das tun sie natürlich in Zusammenarbeit mit Regierungen, die wir im Westen als nicht demokratisch, autokratisch oder eben als korrupt verurteilen.
Markus Pfalzgraf in Shanghai, wie sieht man das in China? Wird darüber gesprochen?
Ja, es klang ja gerade schon an, China nimmt es nicht so genau, wenn es darum geht, woanders Menschenrechte einzufordern. Das Land tut sich ja auch selber sehr schwer damit. Was aber die andere Seite der Medaille ist, dass China in afrikanischen Ländern eben nicht von oben herab auftritt, so wie man das vielleicht früher von westlichen Ländern gekannt hat, sondern China sieht sich selbst als Handelspartner, der wiederum seine Partner ernst nimmt. Dass da auf der anderen Seite Abhängigkeiten entstehen, ist natürlich auch klar. Ein Zeichen dafür ist zum Beispiel auch, dass China vor allem in ostafrikanischen Ländern auch als Medienmacht auftritt. Es betreibt schicke Auslandssender im Fernsehen und auch im Radio teilweise. Es verbreitet englischsprachige Versionen seiner parteinahen Zeitung. Aber zunächst einmal tritt China so auf, dass es seine Partner ernst nehmen will. Aber am Ende könnte es natürlich sein, dass dieser Handel zu Chinas Bedingungen stattfindet, vor allem wenn es da auch um Kredite geht.
Ja, und da stellt sich natürlich die Frage, und wir hier in Europa mittendrin, wir haben gesehen, USA und China, die beiden großen, größten Volkswirtschaften der Welt, ringen um die Vorherrschaft. Es geht um die wirtschaftliche, es geht um die politische, letztendlich auch um die militärische Vorherrschaft. Die Chinesen sind dabei, auch schon auszuweichen, sich ganz neue Gebiete zu erobern, beispielsweise Afrika. Also das, was Huawei in Afrika macht, das ist ja nur ein Beispiel von vielen. Ja, und wir hier in Europa mittendrin, Herr Langhammer, wie sehen Sie es?
Ja, natürlich ist der Druck von beiden Seiten groß. Beide Seiten, sowohl die amerikanische Regierung als auch die chinesische Regierung, scheuen nicht davor zurück, die Europäische Union mit Teile- und Herrsche-Strategien zu überziehen. Das tut Trump ganz explizit. Er mag die Europäische Union nicht. Er verhandelt am liebsten immer nur mit einzelnen Ländern, weil er da immer der Stärkere ist. Aber die Chinesen tun das Gleiche. Sie haben eine Strategie mit mittel- und osteuropäischen EU-Partnern. 16 plus 1 nennt sich das. Eins ist China und 16 mittel- und osteuropäische Mitglieder der Europäischen Union, mit denen besondere Beziehungen aufgebaut werden. Sie versuchen, über die neue Seidenstraße ganz bestimmte Länder an sich zu ziehen. Italien beispielsweise ist da jetzt in letzter Zeit eben auch darauf eingegangen. Andere Länder tun das nicht. Das heißt also, von beiden Seiten wird an der Europäischen Union herumgezogen, sie auf eine Seite zu bekommen. China möchte schon seit vielen Jahren ein Freihandelsabkommen mit der Europäischen Union abschließen. Die EU sagt, stopp, stopp. Erst sollten wir über ein bilaterales Investitionsabkommen im Klaren sein. Das ist sehr, sehr viel wichtiger, weil es wahrscheinlich in Zukunft eher um die Direktinvestitionen geht als um den Güterhandel. Und da blockieren auch die Chinesen. Das heißt, seit 6 Jahren wird verhandelt, man kommt nicht voran. Und das heißt natürlich auch, dass die Europäische Union immer wieder sich überlegen muss, zu wem habe ich eigentlich die engeren Beziehungen? Ganz klar haben wir die natürlich zu den USA. Wir haben dort die engsten Beziehungen seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten. Wir haben auch natürlich immer noch die gleiche politische Grundtendenz und das gleiche Grundprinzip der Demokratie. Das heißt, man sollte es im Grunde genommen immer wieder von europäischer Seite versuchen, mit den Amerikanern so weit wie möglich Teilabkommen im Bereich des Handels, im Bereich der Direktinvestitionen zu schließen, um nicht einmal doch vor der Situation zu stehen, dass man mit Chinesen unter chinesischen Bedingungen verhandeln muss.
Unter chinesischen Bedingungen verhandeln, unter chinesischen Bedingungen arbeiten. Das merken aber viele deutsche, viele europäische Konzerne. Das ist nicht gerade einfach. Hat sich denn da an der Sicht der Chinesen etwas geändert?
Ja, es ist natürlich so, dass auf der einen Seite die deutschen Unternehmen, ich werde jetzt mal die deutschen Unternehmen mal im Vordergrund stehen lassen, seit vielen Jahren sehr, sehr gute Geschäfte in China gemacht haben. Wir haben uns im Grunde genommen auf diesem Markt sehr abhängig gemacht. Das zeigt sich bei den Direktinvestitionen. China ist im Vergleich zu anderen Schwellenländern, beispielsweise Indien, ein sehr offener Markt. Deutschland hat dort sehr, sehr viel investiert, viel mehr als umgekehrt die Chinesen bei uns. Gleichzeitig haben wir dort sehr, sehr viele Autos und andere Produkte verkauft. China ist ja auch ein wachsender Konsummarkt. Und jetzt stellt man fest, dass das nicht mehr so einfach weitergeht, denn die Chinesen stellen jetzt Bedingungen. Und sie stellen Bedingungen über die Standortwahl, also eben nicht mehr in den Küstenprovinzen, sondern auch im Hinterland zu investieren. Es regt sich Besorgnis darüber, dass Parteikader in den Betriebsräten der Unternehmen mitbestimmen und so weiter und so weiter. Also es gibt einen sehr, sehr kleinteiligen Interventionismus seitens der Chinesen in Unternehmen in China. Und das natürlich besorgt die Unternehmen sehr. Außerdem verändert sich eben die Produktionsstruktur. Das heißt, China verlangt immer mehr eigene Wertschöpfung in China selbst und verlangt natürlich auch die modernste Technologie. Und da fürchtet man genauso, wie es ja auch amerikanische Unternehmen fürchten, dass es zu einem erzwungenen Technologietransfer kommt, dass also Technologie gegen den Willen der Besitzer der Technologie an chinesische Unternehmen weitergegeben werden. Und dieser Vorwurf oder diese Besorgnis ist nicht unberechtigt.
Markus Palzgraf, wie spricht man in China darüber?
Bislang galt ja in China für viele ausländische Unternehmen immer so ein bisschen die Devise, lieber mal dabei sein in China, weil es dort vorangeht, auch wenn man dort in Joint Ventures gezwungen wird, also in Kooperationen mit chinesischen Unternehmen. Sozusagen besser mal irgendwie dabei sein als nicht dabei sein und am Ende den kürzeren zu ziehen. Aus chinesischer Sicht ist es auch deshalb so leicht, Handelsbedingungen zu diktieren, weil zum Beispiel Europa, aber auch afrikanische Länder keine kohärente Strategie gegenüber China haben. Die neue Seidenstraße ist gerade schon angesprochen worden. Ein weltumspannendes Handelsnetz wird da aus chinesischer Sicht ausgerollt und Europa hat im Grunde gar keine Antwort darauf. Und das sieht man auch, wenn ich noch kurz darauf zurückkommen darf, eben bei dem aktuellen Fall Huawei. Auch da gibt es überhaupt keine einheitliche Reaktion darauf. Es gibt den britischen Weg. Dort darf Huawei IT-Infrastruktur liefern, wird aber von sensiblen Bereichen ausgeschlossen. Dann gibt es die Reaktion in Australien, wo Huawei komplett ausgeschlossen wird, weshalb Australien aber vielleicht seinerseits Handelsnachteile erfährt. Aus chinesischer Sicht eine völlig nachvollziehbare Reaktion. In Afrika geht man einen Weg der Kooperation und vielleicht müssen europäische Länder schauen, dass sie da irgendwie einen Mittelweg finden.
Wird die USA als der einzige große, wichtige Gegner gesehen und alle anderen spielen eigentlich gar keine Rolle?
Alle anderen kann man ja im Grunde durch gegenseitigen Handel einbinden, vielleicht sogar auf seine Seite ziehen. Aber aus chinesischer Sicht ist es auch gar nicht nötig, dass man sich komplett auf eine Seite stellt. Seit ein paar Jahren schon vertritt der chinesische Präsident Xi Jinping das Mantra, dass alles zum gegenseitigen Nutzen stattfinden soll, also die Handelsbeziehungen, aber letztlich natürlich zu knallharten Bedingungen Chinas.
Wo stehen wir jetzt? Stehen wir wirklich an einem Wendepunkt, wo die beiden großen Volkswirtschaften der Welt, USA und China, dabei sind, die Welt neu unter sich aufzuteilen?
Ja, ich denke schon, dass das im Moment der heraufziehende Konflikt ist, was ja auch durch die Handelsstreitigkeiten, die sich immer mehr zuspitzen, belegt zu sein scheint. Es könnte natürlich sein, dass hier eine Lösung vielleicht sogar noch Ende des Monats absehbar ist. Aber im Großen und Ganzen macht China, und das unterscheidet es vielleicht von anderen oder vorigen Weltmächten oder auch vom großen Konkurrenten USA, China sagt relativ klar, was es will, nämlich ein weltumspannendes Handelsnetz. Und in China sollen die Fäden zusammenlaufen.
Und das muss auch nicht heute passieren oder morgen. Da denkt man dann durchaus auch in längeren Zeitabständen?
Ja, auf jeden Fall. Man geht da Schritt für Schritt vor. Es geht um verschiedene Handelsrouten und jedes Mal, wenn ein neues Kapitel aufgeschlagen wird bei der neuen Seidenstraße, wie das Großprojekt genannt wird, findet man auf den Landkarten, die dazu veröffentlicht werden, immer weitere Verästelungen, immer neue Handelsrouten, Seerouten, Landrouten. Da werden Häfen ausgebaut und gekauft und Eisenbahnstrecken eingeweiht. Das muss aus chinesischer Sicht überhaupt gar nicht von heute auf morgen stattfinden. Gerade wenn auch sehr viel Geld im Spiel ist, ist es vielleicht aus chinesischer Sicht dann auch so eine Art Dominoeffekt, wo es dann zwangsläufig zu weiteren Kooperationen kommen wird.
Herr Langhammer, wie ist es um die Neuordnung der Welt bestellt?
Diese beiden Giganten kämpfen gegeneinander, das ist so. Aber in einem Bereich haben die Chinesen ganz schlechte Karten bisher, und das ist im Bereich der Finanzbeziehungen. Der Dollar ist die Leitwährung der Welt und daran wird sich auch in nächster Zeit nichts ändern. Und um eine solche Leitwährungsfunktion weltweit zu erreichen, braucht es Vertrauen in die Finanzmärkte, und die gibt es nicht in China. Die chinesische Finanzwelt ist intransparent. Sie hat auch kein richtiges Insolvenzrecht. Keiner weiß genau, wie viel Geld eigentlich der Staat letztlich Staatsbanken zuschiebt, damit sie marode Staatsunternehmen weiter unterstützen können. Also in diesem Bereich hat China ganz große Nachteile, und das weiß natürlich auch Präsident Trump. Und deswegen setzt er auch seine Finanzbeziehungen ein und droht eben auch Unternehmen im Westen, sie von amerikanischen Märkten abzuschließen, wenn sie denn beispielsweise, im Iran beispielsweise ist das ja so, auf Dollarbasis Geschäfte machen. Also hier hat China einen großen Nachteil. Der zweite große Nachteil Chinas ist, es läuft vielleicht dem Land die Zeit davon. Das Land altert. Die Produktivitätswachstumsrate ist rückläufig. Der Umbau in eine moderne Konsumgesellschaft mit deutlich höheren Konsumquoten lässt auf sich warten. Das ist an sich ein ganz normaler Prozess. Das haben wir auch in Japan so gesehen. Das dauert Jahrzehnte. Aber China hat eben nicht diese Zeit. Und das könnte bedeuten, dass China alt wird, bevor es reich wird. Und das weiß man. Das ist alles etwas, was in China sehr, sehr viel Sorge bereitet. Hinzu kommt eben, dass die militärische Funktion der Supermacht USA weiterhin im Westen unangetastet bleibt. Das ist ganz klar, da hängt auch die Technologie dran. Die Amerikaner investieren eben auch in ihre Verteidigung deutlich mehr als die Europäer. Und diese beiden Faktoren, also die dominante Stellung der USA in der Sicherheitspolitik und auf der anderen Seite die dominante Stellung in den Finanzbeziehungen, das ist etwas, was ein großes Pfund für die Amerikaner ist. Und daran werden die Chinesen nichts ändern können, auch wenn sie versuchen, die Transportnetze der Güterwelt zu beherrschen, also über die Seidenstraße. Ich glaube, damit können sie den Vorteil der Amerikaner in dem Bereich der Finanzbeziehungen nicht kompensieren. Zudem hängen die beiden Nationen sehr eng miteinander zusammen. Die Chinesen besitzen einen großen Teil der amerikanischen Staatsanleihen. Über 1 Billion Dollar hängen sozusagen in chinesischen Büchern. Sie unterstützen im Grunde genommen diese Dollarfunktion, diese Leitfunktion der Amerikaner. Und sie würden am meisten darunter leiden, wenn sie selber jetzt anfangen würden, sagen wir mal im Bereich der Finanzbeziehungen, Amerika unter Druck setzen zu wollen, indem sie die Staatsanleihen verkaufen. Dann würden sie auch erhebliche Verluste realisieren müssen. Unter Umständen könnte es auch bedeuten, dass die chinesische Währung schwächer wird. Und dann würde es wiederum ein Problem geben für chinesische Unternehmen, die sich sehr stark mit Dollarkrediten eingedeckt haben und diese Dollarkredite auch bedienen müssen. Dann wird es für sie erheblich teurer. Also es ist nicht ausgeschlossen, dass auch China unter Umständen in Zukunft mal, ich nenne das mal, das Epizentrum der nächsten Weltfinanzkrise sein wird. Und deswegen ist dieser Kampf zwischen den beiden Giganten zunächst einmal nur auf der realwirtschaftlichen Welt so sichtbar. Aber im Bereich der Finanzbeziehung haben die Amerikaner ganz klar die Nase vorn.
In 5 Jahren, in 10 Jahren, Markus Pfalzgraf, in Shanghai, wie sieht die Welt da aus, Ihrer Meinung nach?
Wir stehen ja vor einer Systemfrage, die nicht mehr so wie früher die Frage wäre, Kapitalismus gegen Kommunismus, sondern vielleicht sowas wie kommunistischer Turbokapitalismus gegen westlich-liberalen Kapitalismus. Und da wird eben die Frage sein, ob die chinesische Regierung es durchhält, diesen Kapitalismus weiter anzukurbeln und weiterhin den Durchgriff zu behalten.
Ich sehe das ähnlich wie Herr Pfalzgraf. Ich sehe, dass sich die Systeme mit der Zeit ganz langsam annähern werden. Wir werden auch im Westen, sagen wir mal, top-down Politiken betreiben, so wie es China betreibt, um zu verhindern, dass die Gesellschaft auseinanderfliegt. Wir haben erhebliche Vermögensungleichheiten. Wir werden also da etwas korrigieren im Westen. Und auch in China wird man sehen, dass man mit repressiver Politik die Talente chinesischer junger Menschen nicht heben kann. Ich glaube also, von daher wird es doch hoffentlich ein optimistisches Szenario, eine gewisse Konvergenz geben. Und dass der große Knall auf jeden Fall aufgeschoben werden wird. Keine Seite hat wirklich ein Interesse, die letztliche Auseinandersetzung wirklich mit allen Mitteln zu suchen. Es sind viel mehr Drohgebärden auf beiden Seiten, wobei die amerikanischen Drohgebärden heftiger sind als die der Chinesen. Aber ich glaube nicht, dass es letztlich zu einem großen Knall kommen wird. Aber wir werden über viele Jahre diese Konflikte immer wieder sehen. Aber ich hoffe, dass diese Konflikte sich doch sozusagen beherrschen lassen.
Der Handelsstreit zwischen China und den USA eskaliert. Ein Unternehmen gerät zunehmend zwischen die Fronten und das ist Huawei. Der Smartphone-Hersteller versucht, mit neuen Konzepten für die Zukunft zu punkten. Das ist letztendlich nur ein Beispiel von vielen. Es geht um die Neuordnung der Systeme. Und so viel für heute von der Politik. Ich bedanke mich bei Professor Rolf Langhammer vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel und ich bedanke mich bei Markus Pfalzgraf im ARD-Studio in Shanghai. Wenn Sie die Sendung nachhören oder als Podcast herunterladen wollen, dann schauen Sie nach auf hr-inforadio.de. Ich bin Claudia Wehrle.